Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Guten Tag, das bin ich und meine heutige Gästin, die ist ein bisschen aufgeregt. Deswegen werde ich jetzt aus Worten quasi eine Showtreppe bauen mit rotem Samtteppich und Kordeln an der Seite. Sie ist 26, unverschämt gut aussehend, was in diesem Medium natürlich für die Katz ist, muss man dazu sagen. Und dazu ist sie auch noch sehr, sehr smart und stark. Sie arbeitet nämlich seit 3 Jahren als Krankenschwester in der Notaufnahme im Berliner Obernkrankenhaus. Es ist mitten in Kreuzberg, wenn Sie nicht aus Berlin kommen. Es gibt so ein geflügeltes Wort, da können Sie sich vielleicht vorstellen, was das Obernkrankenhaus bedeutet. Es gibt so einen Spruch, der heißt, ich mach dich urban. Also da geht's ab in der Notaufnahme, das kann ich Ihnen sagen. Und sie ist die Freundin eines Freundes, so haben wir uns kennengelernt, obwohl sie das, was sie... Ja, was ich von außen als Beziehung bezeichnen würde, vielleicht selbst gar nicht so bezeichnet. Dazu später mehr. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist Leonie Pohl. Hallo Leonie.
Hallo, guten Tag.
Ist Aufregung jetzt besser oder schlimmer?
Eigentlich eher besser. Ich fühle mich gerade recht entspannt.
Wenn man dich so anguckt, so als zierliche Person, so ein gelocktes Wesen mit Nasenpiercing, strahlenden Augen. Warum zur Hölle machst du diesen Knochenjob als Krankenschwester?
Ja, also... Ich glaube tatsächlich, vielleicht wirke ich zarter, als ich bin. Ich kann sehr zart sein im Sinne von empathisch. Wie ich zu diesem Knochenjob gekommen bin, ist auf jeden Fall eine längere Geschichte. Einerseits war ich selber viel im Krankenhaus und habe viel nicht durch schlimme Dinge, sondern dadurch, dass ich schon ein wildes Kind war.
Du bist ständig von Bäumen gefallen oder was?
Genau, diese Dinge. Und habe schnell oder viel vom Krankenhausalltag mitbekommen und habe das schon immer als sehr spannend empfunden, tatsächlich, diese Stimmung, die im Krankenhaus einfach herrscht.
Was meinst du mit Stimmung? Ich meine, das werden kranke Menschen rein und rausgeschoben.
Ja, es ist, glaube ich, eine einzigartige Stimmung. Es ist ein Ort in einer großen Stadt, der rund um die Uhr belebt ist. Es gibt quasi wenig ruhige Momente im Krankenhaus. Und wenn sie ruhig sind, dann sind sie sehr intensiv in der Regel. Ich kann das gar nicht gut beschreiben, glaube ich. Es ist sehr wuselig, jeder kennt sich, jeder grüßt sich. Es ist so eine sehr familiäre, nahe, also es herrscht Nähe zwischen den Menschen, die dort arbeiten. Was einerseits bestimmt daran liegt, wie du gerade schon gesagt hast, dass es ein Knochenjob ist. Mhm. Und andererseits vielleicht auch daran, dass zum Beispiel Feiertage ja auch gemeinsam verbracht werden, Wochenenden, Nächte. Es ist ein großer Teamprozess quasi, der rund um die Uhr stattfindet. Und das führt, glaube ich, zu dieser ganz bestimmten Stimmung. Und diese Stimmung macht sich noch breiter, wenn man hinter die Kulissen schaut. Also eben Teil dieses Prozesses ist.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt, kurz vorm Abi und würde ich so reden hören, würde ich sagen, ja, ich werde Krankenschwester. Aber wir wissen ja, alle Jobs in der Pflege will eigentlich keiner machen, weil sie eben so anstrengend sind. Und dann, du beschreibst dieses schöne Gefühl. Also was sind so die Stellen, wo du sagst, boah, da ist es manchmal auch echt zu viel?
Also erstmal will ich dazu auf jeden Fall sagen, es ist einer der schönsten Jobs der Welt, würde ich behaupten. Es ist ein wahnsinnig schöner Beruf. Es ist mein Traumberuf, würde ich sogar sagen. Allerdings haben sich die Umstände einfach in den letzten Jahren so massiv geändert, dass das, was so schön ist an dem Job, die Nähe zu den Patienten, die Zeit zu den Patienten, ihnen Schmerzen zu nehmen, die Gespräche, die man mit ihnen führt, die doch ja auch sehr intime Momente, die man mit Patienten teilweise teilt, dass es dafür einfach gar keinen Raum mehr gibt. Alles muss schnell gehen. Alles muss immer zeitlich so getaktet sein, dass man alle 2 Minuten sieht, aber für keinen Patienten eigentlich mehr hat als 2 Minuten. Und das macht es wiederum fast unerträglich manchmal.
Also ich höre raus, dass Miteinander auf der einen Seite, die Fürsorge oder das Fürsorgende, höre ich bei dir raus, aber du bist auch eine Kämpferin, das kann ich auch schon verraten. Und wenn es sein muss, legst du deinen geliebten Lieblingsjob auch mal nieder. Und darüber sprechen wir gleich hier bei Plus 1. Sie hören Plus 1 und in dieser kleinen, feinen Sendung geht es ja immer wieder um das Miteinander, das allerdings ist ja manchmal auch ein einziger Kampf, kann man sagen. Also wenn man sich nicht einig wird zum Beispiel, auch im beruflichen Kontext, also wenn man sich im beruflichen Miteinander nicht einig ist. In Berlin so ein Beispiel ist bei den Pflegekräften der Charité und von Vivantes, also in den Krankenhäusern, in den großen, gerade Arbeitskampf angesagt. Ganz vorne mit dabei als Teil der Berliner Krankenhausbewegung ist meine Gästin Leonie Pohl als Streikleitung, ne?
Auch, unter anderem.
Also du machst irgendwie alles, habe ich das Gefühl, von außen. Bei Verdi total aktiv. Wie würdest du deinen jetzigen Job gerade, also neben dem Job, beschreiben?
Erstmal würde ich jetzt einfach mal sagen, es ist ein 24-7-Job gerade oder seit ein paar Tagen. Und das eint mich aber mit vielen Kollegen. Also ich bin nicht die Einzige, die so viel arbeitet gerade oder die sich so aktiviert. Das ist der Grund, warum diese Bewegung so groß ist, Gott sei Dank. Um das kurz zu erklären, ich bin Teil der Tarifkommission. Also ich sitze unter anderem in den Verhandlungen, wenn sie denn endlich stattfinden würden, mit der Geschäftsführung. Und andererseits, genau, bin ich aktuell auch im Streikleitungsteam des Klinikum am Urban.
Und es klingt wahnsinnig fachlich und wahnsinnig stark und organisiert. Ich habe noch nie gestreikt. Damit wir uns das alle besser vorstellen können, das alles machst du ja noch neben deinem Job, neben deinen normalen Krankenhausschichten, oder?
Mhm.
Wie sieht denn so ein Arbeitstag jetzt momentan bei dir aus?
Ich überlege gerade, welchen der Tage ich nehme, der letzten Tage.
Einfach so, also, wo du sagst, das ist jetzt so wirklich beispielhaft.
Also öfter mal sieht das auf jeden Fall so aus. Die Streikleitungsschichten sind oft in 12-Stunden-Schichten eingeteilt. Also wir sind dann quasi diejenigen, die erreichbar sind für die Teams und für die Leitungen, die so ein bisschen koordinieren, dass überall halt wirklich auch Notdienstbesetzung herrscht auf den Stationen. Und morgens begrüßen wir als Streikleitung dann immer, also gegen 6 Uhr,
morgens,
den Frühdienst.
Hallo.
Genau. Wir sind dann schon um 5 Uhr da und bauen den Streikposten auf und begrüßen den Frühdienst, tragen die Streikenden in die Streiklisten ein, machen eine Streikgelderfassung, genau, und sagen so ein bisschen an, was den Tag über passiert. Manchmal sind ja dann auch irgendwie Aktionen und sowas. Und ich bin dann auch mal ziemlich eng im Kontakt noch mit der Rettungsstelle, weil viele unserer Dienste gar nicht bestreikt werden können, weil schon nur noch die Notdienstbesetzung da ist.
Als wir vorgestern essen waren, hat er dauernd dein Streiktelefon, ich wusste auch nicht, dass es ein Streiktelefon gibt, es hat dauernd geklingelt. Momentan gibt es ja fast eigentlich nichts anderes in deinem Leben, habe ich so den Eindruck von außen. Kaum noch Privatleben. Bei dem Geburtstag von deinem Bruder, hast du erzählt, warst du 1,5 Stunden anwesend, aber mehr auch nicht, weil völlig fertig. Warum ist dir diese Sache so wichtig?
Also diese Sache ist mir vor allem wichtig, weil ich seit Beginn meiner Ausbildung, das ist 6 Jahre her, sehe, wie in allen Bereichen die Leute krank werden, also die Leute, die dort arbeiten, krank werden, fliehen, woanders hingehen, den Job aufgeben und oder schon kurz vor dem Burnout immer noch arbeiten. Mhm. Und die Patienten leiden massiv darunter. Sie sind vielleicht nicht immer sofort gefährdet, aber sie leiden massiv darunter.
Ich glaube, da an dem Punkt sind wir so ein bisschen unterschiedlich, weil ich würde dann fliehen. Oder ich würde so bis zu einem gewissen Punkt kämpfen und dann sagen, hier sind zwei Mittelfingerfreunde. Aber wo kommt das politisch in dir her? Weil so, das ist ja die eine Sache, auf dich Acht zu geben, für deine Arbeitsbedingungen zu kämpfen, aber du bist ja solidarisch, also ihr kämpft ja zusammen für eine Sache. Wo kommt's her bei dir?
Kannst also du das irgendwie? Tatsächlich habe ich dieses Mittelfingergefühl auch ganz oft und versuche das dann ein bisschen runterzuschlucken und zu sagen, nee, weil es bringt nichts. Es bringt nichts, einfach nur den Mittelfinger zu zeigen und rauszugehen. Das bewegt nichts. Das wird nichts ändern. Das wird für die Pflege nichts ändern. Das wird für die Menschen, die irgendwann pflegebedürftig sind, was einfach fast alle Menschen betrifft irgendwann, nichts ändern, wenn ich gehe. Mhm. Weil das machen die meisten und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen und würde niemandem sagen, du bist ja blöd, weil du jetzt rausgehst aus der Pflege, sondern ich würde sagen, ja, kann ich verstehen. Total. Und es gibt jetzt gerade in dieser Bewegung ganz, ganz viele Pflegekräfte, die super aktiv sind. Und die sagen, wenn dieses Ding nicht hinhaut, also wenn wir das nicht schaffen, diesen TVE durchzusetzen, dann bin ich weg. Und das sind so viele, dass ich tatsächlich einfach manchmal Angst habe, wie die Versorgung hier in ein paar Jahren aussieht.
Glaubst du, das liegt daran, also dieses starke, kämpferische, was ihr so als Kollegium habt, dass es auch daran liegt, weil euer Job wahnsinnig sinnstiftend auch ist?
Ja. Ja. Definitiv hat das damit zu tun, weil es gibt auf jeden Fall keinen Tag, an dem man aufsteht und nicht so genau weiß, warum man das eigentlich macht. Weil es ist, also nur in dem Sinne, dass es so überlastend ist, dass man kein Privatleben mehr hat. So,
ach, nur das, schon. Nur das bisschen Privatleben, was dann halt fehlt. Aber sonst.
Genau. Mhm. Aber im Sinne von der Tätigkeit, die wir machen, die ist einfach wahnsinnig sinnvoll. Und ein Krankenhaus ohne Pflegekräfte bricht zusammen. Es gibt kein Krankenhaus ohne Pflegekräfte.
Wir haben heute bisher viel über harte Arbeitsbedingungen gesprochen, über Streik und richtig gehenden Arbeitskampf mit Leonie. Und jetzt komme ich um die Ecke. Also als alte, naive Optimistin würde ich sagen, so weit muss es ja gar nicht kommen bis zum Streik. Es gibt ein Zauberwort und das heißt Wertschätzung. Wertschätzung am Arbeitsplatz. Chefs und Chefinnen hören jetzt gerade mal richtig zu. Aber woher nehmen wir diese Wertschätzung, wenn nicht stehlen?
Plus eins. Die Antwort.
Die Frage, auf die ich mir eine Antwort, wenn ich die Antwort erhoffe, lautet: Wie kriege ich die Wertschätzung im Job, die ich verdiene? Darüber sprechen wir mit Christine Kewitz. Sie ist Coach, berät zur beruflichen Veränderung und war auch schon mal als Plus eins hier zu Gast. Hallo Christine.
Hallo Sonja.
Also ich gehe ja immer von so einem Wertschätzungsbasisstandard aus. Vielleicht ist es auch ein Fehler. Also gesehen und ernst genommen werden, finde ich irgendwie ganz schick bei der Arbeit, so als Mitarbeiterin gefordert, aber auch gefördert zu werden. Bitte, danke. Warum wird das nicht öfter gemacht?
Ganz oft ist das Thema, dass die Chefs und Chefinnen das vielleicht gar nicht merken. Dass die denken, naja, ist doch sowieso klar, die wissen doch, dass ich die wertschätze. Die wissen doch, dass ich hier ganz viel Respekt für die Arbeit habe. Das ist doch völlig klar. Oder manche auch so, nicht geschimpft ist genug gelobt. Das ist ja manchmal auch noch so ein bisschen das...
Alter Radiospruch.
Alter, ja. Aber es ist oft wirklich so, die merken das gar nicht. Die sind vielleicht auch im Stress, haben genug um die Ohren, haben vielleicht privat auch noch irgendwelche Themen. Ich glaube, die haben das gar nicht auf dem Schirm. Mhm.
Leonie, wie wird denn bei dir am Arbeitsplatz Wertschätzung gezeigt? Also ich meine jetzt auch nicht nur auf Arbeitgeberseite, Chef, Chefin, also auch Patienten. Also du arbeitest ja mit vielen, vielen Menschen. Wie erfährst du Wertschätzung in deinem Job?
Wertschätzung ist bei uns, glaube ich, echt auch ein großes Thema, auch in diesem Streik. Weil die Pflege, glaube ich, häufig oder in vielen Teams herrscht das Gefühl vor, dass Wertschätzung zumindest vom Arbeitgeber, und das gilt für viele Arbeitgeber, ich spreche jetzt nicht nur von meinem, einfach nicht mehr so richtig kommt, sondern eher im Sinne von kannst du noch und kannst du da noch und kannst du da noch und seien sie flexibel, seien sie so. Und Wertschätzung erfahre ich auf jeden Fall vor allem von meinen Kolleginnen. Untereinander sind wir, glaube ich, sehr, sehr wertschätzend, einfach weil wir alle den Job kennen und ihn tagtäglich machen und manchmal natürlich auch von den Patientinnen.
Mhm. Weil ich finde, da hört man ja schon raus, dass Wertschätzung, dass es gar nicht was irgendwie hat, zu tun hat mit mangelndem Selbstbewusstsein, sondern Wertschätzung ist schon auch irgendwie wichtig, oder?
Das ist definitiv wichtig, aber Selbstwertgefühl ist schon nochmal was anderes als Selbstbewusstsein. Mhm, so ist ja eher so, dass ich präsentiere mich. Mhm. Aber Menschen, die sich selber irgendwie nicht so wirklich schätzen, lieben, wo halt innerlich da manchmal auch so ein bisschen was fehlt, die sind dann oft schnell unentspannter, wenn es darum geht, so, oh, ich kriege hier aber nicht genug Lob, ich kriege hier aber nicht genug. Das ist definitiv richtig. Andererseits, wenn das hier wie bei Leonie einfach so ist, hier kannst du noch das machen, kannst du noch das machen, kannst du noch das machen, irgendwann reicht es auch mal. Mhm. Also da kannst du von in dir genug haben, aber dann ist es auch wirklich so, hallo, also jetzt ist aber auch mal gut. So.
Was kann denn Wertschätzung im Job eigentlich noch alles sein? Also außer bitte danke, außer vielleicht mal ein Lob? Und was kann Wertschätzung im Job, was kann die eigentlich auch bringen?
Also bringen kann es erstmal für Unternehmen selber ganz, ganz viel. Also ich fange mal hinten an mit deiner Frage. Erstmal die Mitarbeiter sind zufriedener, dann durch diese Zufriedenheit mehr Motivation, mehr Loyalität mit dem Unternehmen. Dann hat man auch einfach mehr Lust, was zu machen, sich mehr zu beteiligen. Vielleicht ist man auch ein bisschen kreativer, hat mehr Ideen, bringt sich ein und so. Und letztendlich wirkt sich das dann auch wieder auf die Gesundheit aus. Mhm. Also das kennen wir ja alle, wenn man irgendwie unzufrieden ist, wenn man unglücklich ist, wenn man ausgelaugt ist, dann ist man einfach anfälliger, auch für psychische Krankheiten wie Depressionen, was auch immer. Und Burnout auch ganz klar. Und da ist man dann einfach gefeit, wenn man weiß, okay, das ist jetzt gerade mal anstrengend, aber ich weiß warum und ich fühle mich hier total gut. Und jetzt auf deine erste Frage zurückzukommen, wie kann man das noch zeigen? Also wenn ich als Chef, Chefin dastehe und denke mir so, oh, ich würde gerne mehr wertschätzen, ich sage auch bitte danke. Ich lächle auch auf dem Gang jemanden an. Das ist schon mal gut. Jetzt weiß ich aber nicht weiter. Dann würde ich vielleicht einfach mal nachfragen. So, das ist immer gut. Einfach, wie geht's dir denn gerade? Wie ist das, was du gerade machst? Fühlst du dich damit wohl? Hast du irgendwie was anzumerken? Wünschst du was? Oder auch einfach mal nach einer Meinung fragen. Wenn ich ein Thema habe und ich weiß, okay, diese Person ist in diesem Bereich vielleicht recht kompetent oder hat da noch ein Fachwissen, dass ich einfach mal frage, ich hätte gerne noch mal deine Einschätzung dazu. Wie siehst du das? Hast du noch eine Idee dazu? Und gleichzeitig auch, Vertrauen den Mitarbeitern gegenüber. Ich weiß, dass ihr das macht. Ich weiß, ich vertraue euch. Ich übergebe euch jetzt vielleicht auch eine Art von Verantwortung in einer Sache und ziehe mich da mal so ein bisschen zurück. Das kann auch Wertschätzung sein. Also es gibt da wirklich, letztendlich ist es nicht so schwer.
Das ist meine Rede.
Das denken ja viele Führungskräfte auch so, oh Gott, Wertschätzung muss ich, wahrscheinlich kostet ich, das auch noch was.
Ich muss ein Seminar belegen,
Wertschätzung. Zu einer Fortbildung.
Ich blätter das mal kurz nach. Also kommen wir zusammenfassend zur Antwort auf die Frage, wie kriege ich die Wertschätzung im Job, die ich verdiene? Und Leonie und du und Jule und alle, die da so draußen sitzen und an so einer Sendung zum Beispiel beteiligt sind.
Da ist es natürlich ganz gut, wenn ich mir erstmal darüber klar werde, was ist für mich eigentlich Wertschätzung. Wertschätzung ist ein großes Wort, aber was bedeutet das eigentlich im Kleinen für mich? Was hätte ich denn gerne? Jetzt mal als Beispiel, ich hätte gerne mehr Feedback, ich hätte gerne mehr konstruktive Kritik oder einfach mehr Austausch mit meiner Führungskraft. Dann kann ich da einfach mal hingehen und sagen, das und das ist mein Thema und das wünsche ich mir und wie können wir das umsetzen? Ich hätte hier auch noch ein paar Ideen, wie man das machen könnte. Also ich muss es einfach mal benennen. Und wenn ich sage, ich hätte gerne mehr Feedback, kann es ja auch sein, dass mein Kollege sagt, boah, das ist mir aber zu viel Kontrolle, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Also Wertschätzung ist wirklich sehr individuell. Und ja, da muss ich es halt einfach auch mal ansprechen. Also Wertschätzung hat auch mit Konflikte aushalten zu tun. Das ist ja so eine Haltung, das ist viel mehr als einfach mein Lob oder wie Andreas Scheuer, das hast du vielleicht auch gehört, es sind 3000 Weihnachtsplätzchen da. Wertschätzung ist einfach mehr als...
Als Applaus vor der Notaufnahme.
Richtig, ja. Genau, das ist einfach eine Haltung, das muss aus mir rauskommen und das muss auch dauerhaft einfach da sein. Das ist nicht einfach mal hier jetzt kurz abgerufen. Und wenn das da ist und meine Führungskraft auch das lebt, dann merke ich das und dann merke ich das auch in Konfliktsituationen. Und dann kann ich auch mal was ansprechen, was ich gerade schwierig finde und dann kann die Person auch damit umgehen und wir finden gemeinsam eine Lösung.
Ich ziehe daraus, dass es wie bei so vielen Dingen im Leben, es geht um Bedürfnisse, die muss man erkennen und benennen. Ja. So einfach ist das. Und jetzt versuchen wir das alle in der Praxis. Ich habe gesprochen mit Jobcoach Christine Kewitz. Vielen Dank.
Danke euch.
Was nimmst denn du jetzt mit aus dem Gespräch?
Erstmal fand ich das Gespräch total spannend. Weil ich direkt auch wieder ins Grübeln gekommen bin übers Wertschätzen und habe festgestellt, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass im Krankenhaus die Wertschätzung in dem Sinne einfach auch schon schwierig ist, weil man das Gefühl hat, dass das System so kaputt ist, dass selbst die Führungskräfte, zumindest die Untergeordneten, selber so darunter leiden, dass sie es gar nicht mehr schaffen, so wirklich darauf auch zu schauen.
Ja, also ich glaube, eine Sache ist auch immer so Zeitdruck in stressigen Berufen und dann wird alles weggelassen, was irgendwie zwischenmenschlich, das ist ja, man denkt immer so, ja, das ist ja. Und dann, glaube ich, kommt bei deinem Beruf noch dazu, weil das irgendwie, es muss halt gemacht werden irgendwie. Die Leute müssen gesund werden oder man muss gesund sein, man will überleben und dann ist es halt so, ne? Und alles andere ist irgendwie nebensächlich. Und dann ist so ein Bitte und Danke ist, glaube ich, das Erste, was man weglässt, bevor du jetzt irgendwie aufhörst, den Patienten zu beatmen.
Ja, ja, das stimmt. Und vor allem eben, wie gesagt, auch so, wenn man, also weil sie ja gesagt hat, so Wünsche äußern oder auch Unmut äußern und so, das passiert natürlich bei uns jeden Tag, dass wir Unmut äußern. Und wenn das aber für manche Führungskräfte gar nicht lösbar ist, weil jetzt zum Beispiel man kein Leasing bekommt oder keine erfahrenen Kräfte bekommt und so, und dann wird der Ball immer nur hin und her gespielt, von Frustration zu Frustration.
Mein Plus Eins heute ist Leonie Pohl und wir haben viel über deinen Job geredet, Leonie, und dein Engagement. Lass uns privater werden.
Ich bin bereit.
Ich habe dich also als sehr freiheitsliebende Frau kennengelernt, als wir vor kurzem auf eine Zigarettenlänge auf dem Balkon saßen und ich dich gefragt habe, was dich im Leben gerade besonders beschäftigt. Hast du tief inhaliert und Rauch ausatmend gesagt, Monogamie, beziehungsweise das Gegenteil davon. Wie erklärst du anderen und dir selbst deinen jetzigen Beziehungsstatus?
Ja, das ist immer wieder ein Abenteuer, das neu zu erklären, weil ich jedes Mal überlege, wie viel will ich jetzt preisgeben oder wie viel will ich da wirklich gerade drüber sprechen.
Es hört niemand zu.
Weil das auch immer so ein bisschen ist, wenn ich sagen würde, mein Freund, dann würde keiner mehr nachfragen. Mhm. Dann wäre das einfach geklärt und irgendwie wäre das einfacher. Also ich will das aber so nicht sagen.
Warum nicht?
Weil das erstmal schlichtweg nicht so ist. Also wir haben keine feste Beziehung. Wir halten uns bisher fern von diesem Begriff. Auch wenn er für die Öffentlichkeit vielleicht definitionsbedingt schon eine Beziehung ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schwurbelig ausgedrückt habe.
Nee, aber ich frage mich, was ist denn, was, also das ist ja was sehr Subjektives, was ist denn für dich zum Beispiel eine Beziehung?
Also erstmal finde ich, ist der Begriff Beziehung viel, viel größer als Mann und Frau oder Frau und Frau und Mann, sondern eine Beziehung, im Prinzip führen wir auch eine Beziehung. Mhm. So, und deswegen kann man natürlich sagen, ja, wir haben eine Beziehung, aber ich glaube, dass die Gesellschaft einfach die Partnerschaft, also zwischen Mann und Frau oder Frau und Frau und so weiter, immer als Monogamie auslegt. Also es gibt so ein gesellschaftliches Bild, habe ich immer das Gefühl, so und so läuft eine Beziehung zwischen, eine Liebesbeziehung, nennen wir es Liebesbeziehung. Und wenn sie anders ausgelegt wird, dann ist das immer erstmal speziell und muss erklärt werden.
Ja, aber dazu sind wir auch hier. Also ja. Bei dir denke ich immer, du weißt sehr genau, was du willst und was du nicht willst. Dabei bist du, ich sag jetzt mal, erst 26. Wie kam es denn dazu? Also wann hast du gemerkt, feste Beziehung oder das, was so in einer Gesellschaft als Beziehungskonstrukt irgendwie vorgelebt wird, irgendwie so ein Zweierding, das ist nicht meins. Wann hast du das gemerkt?
Ich glaube, das war in meiner vorletzten Beziehung, die erstmal monogam angefangen hat. Ich war wahnsinnig verliebt in diesen Mann und eigentlich hat man ja dann immer das Gefühl, dass das auch, was die Menschen mir immer widerspiegeln, so ja, aber wenn du so verliebt bist, dann willst du ja nur den einen und so, und das war am Anfang auch so, und ich habe dann aber immer mehr gemerkt, dass ich einfach auch offen dem gegenüber sein möchte, dass ich vielleicht trotzdem auch Sexualität mit anderen haben kann und dass mir das fehlt und dass ich mich teilweise eingeschränkt fühle und mich das auch manchmal unglücklich macht. Und das, obwohl sich zu dem Gefühl, zu dem Mann nichts geändert hat. Ich habe den immer noch wahnsinnig geliebt zu der Zeit und ich habe das mit ihm auch besprochen. Die Beziehung hat aus einem anderen Grund geendet, aber dieses Gefühl hat sich dann immer weiter bestärkt, dass ich andere Beziehungen reflektiert habe und überlegt habe, warum war ich an vielen Enden von Beziehungen immer so wahnsinnig unglücklich. Mhm. Also, und habe mich so meiner Freiheit beraubt gefühlt. Und das möchte ich hier auf jeden Fall nochmal sagen, hat auch nicht nur mit Sexualität zu tun, sondern auch mit, was möchte ich an dem Tag machen? Wie fühle ich mich? Und ich finde einfach ganz, ganz wichtig in einer Partnerschaft, Beziehung, Liebesbeziehung, wie man auch immer es nennt. Für mich ist da ganz, ganz wichtig, dass man gegenseitig sich nicht verschließt gegenüber Gefühlen zu sagen, wir waren zwar heute verabredet, aber eigentlich brauche ich heute mal Zeit für mich. Oder eigentlich habe ich heute echt Lust, meine beste Freundin zu sehen, auch wenn wir uns die nächsten Tage trotzdem dann nicht sehen. Aber dass man eine Offenheit generell herrscht, ein sehr offener Umgang
miteinander. Das ist wieder das mit den Bedürfnissen.
Genau, also dass Bedürfnisse ja immer wieder geäußert werden und von dem anderen, sage ich mal, liebevoll akzeptiert werden.
Und jetzt in diesem Konzept, ich sage jetzt Konzept oder Beziehung, in der du jetzt lebst, also ihr trefft euch mit anderen, wo, an welchen Punkten funktioniert das gut und an welcher Stelle ist es manchmal auch schwierig? Oder ist es nur gut? Auch wieder zwei Fragen in einer.
Stimmt.
Überleg dir, welche du beantwortest.
Du Profi. Ja, also erstmal finde ich halt, dass das oft so dargestellt wird, dass man nur dann Beziehungsprobleme hat, wenn sie offen ist.
Das stimmt guter einfach
Punkt,
nicht.
Guter Punkt. Genau, sondern in jeder Beziehung kann man sich in jemand anders verlieben und in jeder Beziehung kann es zu Betrügen, nennt man, wie man es möchte, führen. Und in jeder Beziehung kann es zu Problemen, zu Konflikten führen. Und so ist das auch bei uns. So, und das hat im Moment auf jeden Fall eher Zeitmanagement-Hintergründe. Aber so würde ich jetzt von meinem Ist-Zustand, wie ich mich fühle, sagen, ist das eher das Unkomplizierteste, was ich je hatte.
Ich komme mir gleich wahnsinnig alt vor, wenn ich dir folgende Frage stelle. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Oh,
Familie, Reihenhaus, Hippie-Kommune.
Auf die Frage war ich echt nicht vorbereitet.
Nein.
Ich habe auf jeden Fall Lust, mich vor allem beruflich noch weiterzuentwickeln.
Wir reden hier privat, Leonie.
Ja, das stimmt. Gut, privat.
Erinnere dich an dein Privatleben. Du hattest mal eins.
Stimmt, da war was, ja. Also ich habe da ehrlich gesagt gar keine festen Vorstellungen, zumindest nicht Richtung Reihenhaus, Hund, Kind, Hof, sondern sehe das sehr offen. Wenn ich in 5 Jahren eine Partnerschaft habe, die offen ist und mich glücklich macht und ich tatsächlich den Drang verspüren werde, irgendwie Kinder zu kriegen, dann mache ich das auch. Aber ich weiß das einfach noch nicht. Also ich finde, ich habe mich in den letzten Jahren jedes Jahr so nochmal anders entwickelt, dass ich gar nicht unbedingt sagen wollen oder gar nicht unbedingt wüsste, wo ich dann persönlich in 5 Jahren stehe. Und es kommt tatsächlich auch ein bisschen darauf an, was ich bis dahin noch so mache.
Der Familienmoment.
Als ich noch keine eigenen Kinder hatte, noch keine Familie hatte, da hatte ich schon immer so ganz genaue Szenen im Kopf, die ich mir ganz schön vorgestellt habe. Richtig schön, wie ich das mir vorgestellt habe, war das eigentlich nie. Und so war das ein bisschen auch bei der Einschulung meines ersten Kindes. Mein Sohn wollte gar nicht erst aufstehen und lag mit seiner Decke auf der Couch und meinte, er hätte keine Lust. Und er hat einfach ignoriert, was für ein Tag ist. Und dann hat mein Mann gesagt, so, ich gehe jetzt schon mal vor, ich kann das nicht mit ansehen. Und ich stand dann da mit meinem Sohn. Und dann habe ich den Kiosk gegenüber gesehen und habe ihn gefragt, na, wollen wir da mal gucken, hast du Lust auf diese Gummitierchen? Er nickte, verhalten, und dann sind wir über die Straße und in den Kiosk. Und dann griff er nach einer Packung weiße Mäuse. Dann hat er die gleich im Laden aufgemacht, lief dann mit und wir kamen auch gerade noch so pünktlich. Also seine Klasse war gerade auf dem Weg in die erste Reihe und das war irgendwie so eine Sache, die mich noch lange, wo ich noch lange drüber nachdenken musste, was machen eigentlich so Erwartungen mit mir und mit anderen. Bis heute ist das irgendwie so ein Thema, aber deswegen muss ich öfter an die Einschulung, an die weißen Mäuse denken, die wir im Übrigen noch Monate später in den Kleidungsstücken gefunden haben, was immer ganz schön war, weil man dann sich dann nochmal dran erinnern konnte.
Siehst du, da haben wir gerade noch über unsere ungeborenen Kinder gesprochen, die es vielleicht mal geben wird oder nicht. Und zack, hast du so einen Familienmoment von einer Einschulung mit einem Kind, das eigentlich gar keine Lust hat, zur Schule zu gehen. Wann war für dich das letzte Mal oder was war so ein Moment, wo du dich wirklich als Teil einer Familie gefühlt hast?
Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl immer. Also auf dem Geburtstag, wo ich nur anwesend war, hatte ich das Gefühl trotzdem. Also habe ich ja vorhin gesagt mit meinem Bruder und ich bin sehr warmherzig empfangen worden. Alle waren wahnsinnig glücklich, dass ich es geschafft habe. Und das ist ein super schönes Gefühl, auch weil meine ganze Familie da hinter mir steht und das ganz, ganz toll und wichtig findet, was ich mache. So.
Ich finde es immer schön in Familienmomenten, weil ich dann immer merke, boah, hier kann ich wirklich so sein, wie ich bin. Man muss sich nicht verstellen, man kann einfach, du bist müde, hast irgendwie nur eine Stunde geschlafen oder so und hängst dann auf dem Geburtstag von deinem Bruder. Und das hinterfragt ja keiner oder es beurteilt im besten Fall.
Nein, verurteilt dann bekommt man noch was zu essen und Liebe. Es ist toll, also das ist ja das, was schön ist an Familie.
Ein Freund hat mal zu mir gesagt, mit mir zu sprechen ist immer wie interviewt werden. Das hat mich ein bisschen verletzt, ehrlich gesagt. Ich bin einfach so neugierig. Hast du denn noch irgendwelche Fragen an mich, nachdem ich dich jetzt so ausgequetscht habe? Wir können den Spieß gerne mal umdrehen.
Hat das was in deinem Denken geändert, so viel mit mir zu sprechen in letzter Zeit? Entweder in Bezug auf die Berliner Krankenhausbewegung oder Monogamie.
Der Monogamie ist ja für mich auch immer so ein Thema oder Monogamie und nicht Monogamie. Das ist ja nicht, dass ich mich damit noch nie beschäftigt hätte. Und deswegen wollte ich dich ja auch so gerne einladen, weil ich glaube, wir haben da schon so das gleiche Mindset, dass man, also ich denke halt auch, warum soll das alles ein Mensch erfüllen? Also dass man intellektuell, emotional, körperlich vielleicht von einem Menschen angesprochen ist. Klar, im besten Falle vielleicht ist es unkompliziert, wenn es sich auf eine Person konzentriert. Aber ich denke auch immer, ich habe immer so viel Liebe zu geben, das hält ja einer auch gar nicht aus. Oder eine alleine. Das ist ja schrecklich. Deswegen habe ich dich ja eingeladen, weil ich so gerne mit dir darüber reden wollte.
Ich habe auch sehr gerne mit dir darüber gesprochen, Sonja. Es war wunderbar.
Vielen Dank für deinen Besuch und bis bald, Leonie.
Vielen, vielen Dank, Sonja.
Ich lege in diese Woche aber auch unseren anderen Plus-1-Geschichten-Podcast ans Herz. Da lernen Sie Fanny Kniestedt kennen. Sie wird uns ihre eigene ganz persönliche Geschichte erzählen, die uns nach Nordmarokko bringt. Fanny wollte sich ein Bild der Situation der Migranten an der europäischen Außengrenze machen, dort in Marokko. Immer wieder versuchen Menschen dort über die meterhohen Stacheldrahtzäune auf europäischen Boden zu kommen. Und vor einem dieser Zäune passiert etwas Unerwartetes. Fanny verliebt sich in John, in einen Kameruner.
Ich habe mir nicht ausgesucht, Afrikaner zu sein und du nicht, Europäerin. Und wir haben uns nicht ausgesucht, uns zu verlieben. Es sind die Umstände, die wollen, dass es so ist.
Die Geschichte einer Liebe mit Hindernissen ist zu hören in unserem Geschichten-Podcast bei Plus1. Ich bin Sonja Koppitz und quasi auf Wiedervorlage für Sie. Bis bald. Tschüss.